Ja, vielen Dank. Es ist schön, wieder hier zu sein und dann auch noch alte Freunde gleich mitgebracht zu haben, mit hier zu haben. Wunderbar. Und dann kommt so ein hammerharter Bibeltext. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich den gelesen hatte, habe ich erst mal gedacht, bist du eigentlich bescheuert? Was mutest du dir da eigentlich zu? Neutestamentliche Briefe, die haben meist die gleiche Struktur und die ist nicht so ungewöhnlich wie das, was wir bei Briefen überhaupt erwarten würden. Schreiber und Adressat werden zu Beginn genannt, es kommt ein Segensgruß und oder Gebet und meist dann auch gleich der Grund, warum dieser Brief geschrieben wurde. Die drei Briefe des Johannes, nun ausgerechnet, sind anders. Es gibt gute Gründe, den Namen des Autors gleich zu nennen. Johannes macht es aber trotzdem nicht. Nicht im ersten Brief und auch nicht im zweiten. Im dritten nennt er sich dann nur Ältester, im zweiten übrigens dann auch. Also wie kommt man überhaupt darauf, dass Johannes eigentlich der Autor ist? Erstens gibt es eindeutige Parallelen zu dem von ihm selbst verfassten Evangelium. Und zwar teilt sogar die gleiche Wortwahl und gleiche Gedankengänge. Zweitens umschreibt er im Evangelium genauso seinen Namen, und zwar mit dem Begriff der Jünger, den Jesus liebte. Und das ist jetzt nicht abgehoben gemeint, darauf komme ich später noch. So wurde er auch kirchenhistorisch genannt und er schreibt auch in seinen Briefen von Gläubigen als Geliebte. Drittens war der Autor eindeutig ein Augenzeuge des Lebens von Jesus, was unter Berücksichtigung der Wortwahl diesen Kreis der Jünger ziemlich eindeutig auch auf Johannes einschränkt. Und viertens wissen wir aus altkirchlichen Nachrichten und anderen Quellen, dass er von Ephesus aus in Kleinasiens Gemeinden gegründet hat, dort wirkte und wurde er auch dort eben traditionell von der frühen Kirche schon als Autor anerkannt. Johannes als Autor zu sehen, ist also gut gegründet und sehr plausibel. Sein erster Brief ist ein Rundbrief, eine Art Traktat an mehrere von ihm gegründete Gemeinden und er listet darin Fakten über Gott, den Vater, über Jesus Christus, seinen Sohn, das Licht dieser durch Schuld und Sünde verfinsterten Welt. Gott soll leuchten, Gott schenkt Erkenntnis und da ist ihm offensichtlich der Name des Autors zweitrangig. Wie ihr vielleicht auch schon an dem etwas längeren Textwort gesehen habt, geht Johannes nicht unbedingt strukturiert vor. Er argumentiert auch nicht so, wie wir es vielleicht von Paulus kennen, logisch aufeinander aufgebaut. Er wiederholt scheinbar sprunghaft Gedanken. Man nennt es gerne eine spirale Struktur. Er vermittelt die erkannte Wahrheit als unumstößliches Faktum und er wiederholt sie ständig, immer mal wieder. So, als möchte er, dass diese Fakten sich bei den Leuten einprägen. So circa 90 nach Christus, als er das alles geschrieben hatte, herrschte eine endzeitliche Stimmung. Lügen und perfide Falschinterpretationen biblischer Lehre waren damals gang und gäbe. Fake News statt Fakten, Finsternis statt Licht, versprochene Erleuchtung durch bessere Erkenntnis statt der alten und als vielleicht schon überholt geltenden Grunderzählung. Eigentlich waren das Tage wie diese, in denen wir heute leben. Im Advent warten wir ja nicht nur auf das Weihnachtsfest, wir erinnern auch daran, dass Jesus wiederkommt, so wie er es versprochen hat. Dass Jesus wiederkommt als der helle Morgenstern, als für alle sichtbares Licht der Welt. Und das ist ein Fakt, weil die Bibel, an die ich glaube, die Wahrheit wiedergibt. Für diese Wartezeit auf ihn gibt er uns erhellende Einblicke. Und die tut er zum Glück durch sein Wort kund und nicht durch meine Gedankengänge alleine, denn das würde nicht funktionieren. Ich kann euch nicht die Wahrheit bringen, kein einzelner Mensch kann das. Wir können es nur aus Gottes Wort heraus sehen. Und bevor wir uns das jetzt gleich an einigen wenigen Versen aus dem langen Text, den wir gehört haben, zu Beginn kurz genauer anschauen, möchte ich noch genau dafür beten. Vater, danke, dass du reden möchtest durch dein Wort, durch deinen Geist und dass nur du Erkenntnis schenken kannst. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du Herzen und Sinne öffnest, dass du reden kannst durch mich, dass du mich gebrauchen kannst, aber dass wir vor allen Dingen verstehen, was du uns sagen möchtest, Herr. Rede du, wir wollen hören. In den Versen 7 und 8 heißt es je nach Übersetzung Brüder oder Geliebte oder liebe Freunde. Bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Was Johannes hier schreibt, klingt erstmal ziemlich unlogisch. Kein neues Gebot, sondern ein altes. Und doch auch ein neues Gebot. Ja, was denn nun? Vieles, was Gott tat, wirkt auf den ersten Blick ja nicht so fürchterlich logisch aus heutiger Sicht. Der König der Könige, Gottes eigener Sohn, kommt als hilfloses Baby. Er triumphiert später, wodurch? Ausgerechnet durch seinen Tod und seine Auferstehung. Rein menschlich ergibt das vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Gottes Logik ist weiter als das, was unser Grips fassen kann, als meiner sowieso. Ich weiß nicht, wer gestern Abend hier war. Ich staune immer darüber, wie viel Wissen in meinem Mann steckt. Ich kann da immer zum Teil gar nicht folgen. Aber das muss ich ja auch nicht. Jeder ist anders. Johannes wiederum ermutigt uns trotzdem, Fakten zu glauben. Fakten, die damals wie heute gelten. Erstens, nur wer das wahre Licht kennt, kann es dann auch von der Finsternis unterscheiden. Und darum gilt es, das Licht zu erkennen, das von Anfang an genug Erleuchtung gab, um den Weg in eine Beziehung zu Gott zurück zu finden. Und zweitens, nur wer das Licht erscheinen lässt, macht Wahrheit real. Also müssen wir das Licht erscheinen lassen. Und während wir warten auf das Licht, dann erwarten wir auch alles von ihm, von diesem Licht. Unter diesen drei Aspekten möchte ich gerne diese zwei Verse, die ich eingangs jetzt gerade noch mal wiederholte, etwas genauer anschauen. Hunger nach mehr Durchblick, der bleibt groß und der scheint heute noch genauso groß, wie er damals war. Wir haben so viele Fragezeichen an die Zukunft, so vieles ist ungewiss. Wir wollen mehr wissen, mehr erkennen. Höher, besser, weiter wollten die Menschen nicht erst, seitdem es KI gibt und seitdem es technische Hilfsmittel dafür gibt. Und das ist ja auch gut so. Wir haben einen guten Hunger nach mehr Wissen. Denn dank der Forschung haben wir ja schon unheimlich viel erreicht, um die Menschheit und das Leben der Menschen zu verbessern. Medizin, Technik, Hilfsmittel, alles wunderbar, um den Alltag zu erleichtern und mehr für Gesundheit zu sorgen. Und dieser Hunger nach Erkenntnis, der war offensichtlich auch damals schon genauso in, als Johannes diese Briefe schrieb, gerade auch diesen. Die Gläubigen sogar wollten mehr Erleuchtung. Und in den Versen 3 bis 6, die unseren Text vorausgehen, da hörten wir davon. Dieser Begriff nämlich dort, dieses Erkennen, Ginosko, kommt in seinen verschiedenen Varianten über 218 Mal allein im Neuen Testament vor. Und hier in unserem Text einleitend, in diesen Versen 3 bis 6, 4-mal und in dem Kerntext, der danach kommt, 13 bis 18, auch nochmal 4-mal. Und dieses Wort, was wir heute mit Wissen übersetzen, das heißt noch viel mehr. Es heißt Wissen erfahren, merken, aber auch erkennen, begreifen, kennen und auch bekannt sein mit jemandem, verstehen, sich über etwas bewusst sein, beurteilen und unterscheiden, anerkennen, billigen. Also unheimlich viel steckt in diesem Wort. Und dazu fordert ja sogar auch Paulus uns auf im Epheserbrief. Epheser 3, Vers 18 sagt er, lasst uns die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe des Evangeliums von Christus erkennen. Und dafür bleibt dieses alte Buch das Hauptwerkzeug, das Gott benutzt. Als Offenbarung für die Menschheit. Er hat uns sein Wort gegeben. Also im Neuen Testament und in der Bibel insgesamt steht das Wort für Wissen immer auch aufgrund von Erfahrung. Und diese Erfahrung ist ganz wichtig und entscheidend. Die Augenzeugen zu Lebzeiten von Jesus haben aufgeschrieben, was sie persönlich mit Gott und mit Jesus erlebt haben. Und Gottes Geist hat ihnen dann auch ganz deutlich gemacht, das muss rein und das kannst du vielleicht weglassen, wie auch immer er das gemacht hat. Aber das ist wirklich wichtig und hilfreich, denn wie alle Jünger, die mit Jesus zusammen gelebt hatten, hat auch Johannes davon geschrieben. Er sagt das gleich zu Anfang auch dieses Briefes. Da berichtet er davon, dass er, was unsere Augen gesehen und angeschaut haben, was wir mit unseren Händen betastet haben. Also es waren Fakten. Er hat es wirklich erlebt. Er gibt das weiter. Und auch das Lukas-Evangelium. Lukas ist dafür bekannt, dass er ganz akribisch, historisch, wie es damals üblich war für Historiker, Augenzeugenberichte nachgeprüft hat und das hat er aufgeschrieben. Es sind Beispiele, dass es in der Bibel immer wieder um Wissen aus Erfahrung geht, faktenbasiert und keine Fake News. Klar ist, dass Gott vor allem in der Person von Jesus Christus selber erkennbar wird. In 1. Johannes 1, den Versen 3 und 4, da schreibt Johannes von erlebter und gelebter Gemeinschaft mit dem Vater und Jesus Christus. Es geht also auch nicht nur beim Glauben um Kopfwissen. Es geht nicht nur darum, dass ich irgendwie weiß, so ist es, das muss ich auswendig lernen und dann steht mein Glaube. Es geht immer auch um diese Beziehungsebene im Glauben. Die Beziehung zwischen Christus und dem Christen macht erst den Glauben zu einer erlebbaren Realität. Und heute wissen wir mehr als die Menschen von damals. Wir können alles im Internet finden. Wir können uns ganz furchtbar schlau machen über alle möglichen Kommentare und Sonstiges. Die Gefahr besteht wahrscheinlich darin, dass wir den vermeintlich neuen Erkenntnissen anderer, dass wir darüber vielleicht das bereits Erkannte und Erfahrene so ein bisschen vergessen oder weniger attraktiv finden oder verwässern oder verkennen. Gott ist Licht, heilig, glänzend, strahlend, Wahrheit und Leben. In unserem Denken und Handeln und in unserem Herzen, aber leider nicht immer. Und mehr als diese zwei Fakten braucht es laut Johannes erstmal nicht, um die Beziehungsebene zwischen dem heiligen Gott und uns, unheiligen Menschen, bewusst wahrzunehmen. Um die Diskrepanz auf dieser Beziehungsebene zu erkennen. Und das klingt jetzt nicht besonders attraktiv, aber es bleibt wahr. Gott ist heilig, wir Menschen sind es nicht. Gott ist wunderbar, ohne Fehler. Wir Menschen sind es nicht. Ob ich das jetzt lieber anders hätte oder nicht, spielt dabei erstmal keine Rolle. Es ist ein Faktum. Denn die Erkenntnis, die wird dann sichtbar im Handeln. Wie ich damit umgehe und was ich daraus mache und ob ich so lebe. Wer Gott in Jesus wirklich erkannt hat, der erkennt auch seine eigene Fehlerhaftigkeit. Immer wieder. Der kann dem strahlenden Schein des Lichts Gottes nicht standhalten. Und er sieht, dass er Jesus braucht. Das hatten die Gläubigen damals längst gehört. Und ihr sicherlich auch. Und ich sage euch hier mit Sicherheit nichts Neues. Es ist der erste Teil des sogenannten Evangeliums, der guten Nachricht, die Gott uns Menschen bringt. Johannes nennt die gute alte Geschichte mehrfach in seinen Briefen. Und gleich im ersten Kapitel kommt er zur Sache. Und ich lese uns kurz aus 1. Johannes 1, weil wir das vorher nicht gehört haben, die Verse 5 bis 7. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, dann lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wer also A sagt, sollte möglichst nicht B tun. Das Sein muss dem Schein entsprechen. Und damals gab es offenbar Gläubige, heute ist das sicherlich völlig anders, bei denen die Handlung komplett überhaupt den ganzen Behauptungen widersprach. Sie waren fake. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich das manchmal ja auch. Ich kann also nicht Christus in Munde führen und mich Christ nennen und gleichzeitig das Kreuz und Gott ablehnen oder den Bruder hassen, der mir einfach nicht in den Kram passt und vielleicht einfach was anderes denkt und anders handelt, als ich es tun würde. Jesus ist das personifizierte Licht Gottes in der Welt. Und nur wer ihn kennt, kann die, die nur Heil und bessere Erkenntnis versprechen, aber nicht halten können, von ihm unterscheiden. Das Licht erkennen. Ihn kennen. Kennst du es schon? Oder siehst du Jesus nur verpixelt? Vielleicht bist du sogar mit dem Kinderwagen in die Gemeinde geschoben worden und hast immer nur ja, brav genickt zu allem, aber nie selber erlebt und erkannt. Dann lade ich dich ein, entdecke das selbst und mach es dir zu eigen, sonst nützt dir das nämlich alles nichts. Es ist nie nur ein Kopfwissen, es geht um diese Beziehungsebene und die Beziehung, die du zu Jesus Christus haben kannst und darfst. Zweitens, das Licht erscheinen lassen. Ich habe das immer extra groß geschrieben, das Erscheinen, denn um ihn geht es. Ich mag gerne Wortspiele, ich hoffe, ihr verzeiht mir. In 1. Johannes 2, Vers 7 schreibt Johannes ja kein neues Gebot, sondern eben von genau diesem alten. Neu wurde es in Christus. Und dieser zweite Teil des Evangeliums, der ist eben das, was uns so voller Hoffnung und Ermutigung ansprechen kann in der guten Nachricht. Also eigentlich ist es ja ganz einfach, oder es klingt ganz einfach. Wir müssen ja nur unsere Schuld bekennen und dann ist Gott treu und gerecht, vergibt sie uns und dann ist alles wieder gut. Es klingt ja eigentlich ganz leicht, fällt aber oft enorm schwer. Und das ging den ersten Menschen nicht anders. Gott hatte es ihnen ja eigentlich leicht gemacht. Er lebte in perfekter, harmonischer Beziehung mit ihnen. Sie waren alle zusammen im Garten Eden. Und es gab nur eine Sache, die verboten war. Diese eine Frucht, von der sollten sie nicht essen. Und genau die haben sie genommen. Die Frau, der Mann, reingebissen und schon war alles aus. Da konnte Gott kein Auge zudrücken. Ja, wie soll er? Wenn er pures Licht ist, reine, pure Wahrheit, ohne Finsternis, dann ist da kein Platz, auch nicht für das kleinste Fünkchen Dunkelheit in der Beziehung zu ihm. Dieser falsch motivierte Hunger nach Erkenntnis, der hat dieser vollkommenen Gemeinschaft ein jähes Ende gesetzt. Sie dachten damals, vielleicht enthält Gott uns ja doch was vor. Vielleicht ging es ihnen einfach darum, selber doch noch ein bisschen mehr zu glänzen, dabei zu glänzen. Dabei hat Gott ihnen klar Grenzen gesetzt und etwas verboten aus Liebe, genauso wie er aus Liebe geschaffen hat. Weil er die enge Beziehung zu den Menschen wollte. Er wollte sie davor beschützen, dass sie eben getrennt werden vor ihnen. Und er freut sich nicht diebisch darüber, dass er Adam und Eva dann aus dem Paradies kicken musste, sozusagen rausbracht, es brach ihm das Herz, das Vaterherz. Diese Liebe Gottes, die sein Vaterherz gebrochen hatte, die war damals schon sichtbar und erkennbar und Im ersten Johannesbrief finden wir ganz viele Stellen, wo er immer wieder darauf zu sprechen kommt. Ich werde jetzt nicht alle zitieren. Lest es nach. Glaubt auch nicht mir einfach nur, was ich hier vorne erzähle, sondern überprüft es anhand der Bibel und lest euch diesen ersten Johannesbrief wirklich gerne durch. Er ist nicht so furchtbar lang. Gottes Liebe wurde in Jesus Christus sichtbar und erkennbar. Das heißt, in Jesus Christus hat Gott Fakten geschaffen. Fakten zur Wiederherstellung dieser Beziehung zu ihm. Und indem Jesus Christus an der Stelle von uns Menschen das dafür nötige und von uns aus nicht erreichbare Opfer zwischen dem heiligen Gott und uns zur Wiederherstellung der Beziehung, zum Brückenbau wieder zu geben, dafür ist er ans Kreuz gegangen und dafür ist er auferstanden. Das ist eine alte Geschichte, die wir jedes Jahr traditionell zu Weihnachten, zu Ostern feiern, immer wieder hören, die wir vielleicht auch immer wieder im Kopf uns bedenken, aber ich muss sie mir täglich neu zu eigen machen, mir bewusst machen, was da passiert ist. Dieser Gott, der alles geschaffen hat, der hat diese Beziehungsebene zu mir gesucht und er will sie immer wieder vertiefen und erneuern. Und das ist es, wo ich mir Licht herholen kann, wo ich neu auftanke und wo ich Leben finde und nicht in irgendwelchen Dingen, die ich tue und drumherum mache. Es braucht keine extra Erleuchtung. Und das Gute, diese gute Sehnsucht nach Erkenntnis, nach Gnosis, die wurde damals dieser Gemeinde, an die Johannes hier schreibt, zum Verhängnis, weil sie daraus nach dieser Sehnsucht nach Erkenntnis den Gnostizismus gemacht haben. Eine Irrlehre, die alles Mögliche verwässert hat und immer noch was dazu getan hat, ganz viele verschiedene Dinge, die da vorgekommen sind, um diese alte Geschichte etwas aufzupeppen, besser zu machen. Und wir wissen es doch eigentlich sowieso viel besser, oder? Diese alte Hut, den wollen wir doch gar nicht mehr. Wir brauchen die neue Erleuchtung. Vielleicht ist das heute manchmal ähnlich. Vielleicht denken wir heute manchmal auch, gibt es da nicht noch mehr? Vielleicht gibt es da etwas, das mehr Spaß macht, als einfach nur Gott gehorsam sein. Klingt ja auch schon blöd, oder? Ich will mich doch selber verwirklichen. Und vielleicht ist einfach das ewig nett sein müssen als Christ einfach auch furchtbar anstrengend. Die anderen kommen doch auch mit Ellenbogen durch. Jetzt muss ich auch mal raus hier. Bevor wir uns ausstrecken nach mehr Erkenntnis, sollen und dürfen wir das bereits Erkannte und das längst Bekannte umsetzen. Lasst mich das einfach nochmal wiederholen. Bevor wir uns ausstrecken nach noch mehr Erkenntnis, wäre es gut, dass wir das, was wir bereits erkannt haben und was wir bekannt haben und was bekannt ist, umzusetzen. Da sehe ich bei mir persönlich ganz oft große Lücken. Jakobus sagt das in seinem Brief im 2. Kapitel, in dem er sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Glaube zeigt sich in Früchten. Und da werden nicht die Früchte sichtbar, die überall das kleine P haben, für mich jetzt in dem Falle Petra, für dich natürlich ein anderer Buchstabe, und die immer ganz groß zeigen, hier, das ist die tolle Person, um die es hier geht. Diese Früchte, die verweisen auf den, der das Leben gegeben hat, der das Licht scheinen lässt, auf Jesus, auf Gott. Eigentlich soll in meinem Handeln und Denken und Fühlen Gott sichtbar werden und scheinen. Denn wir sollen ja erstens das Jesus in Jesus Realität gewordene Licht erkannt haben. Zweitens, das Licht Gottes in unser Herz und unserem Handeln erleuchten lassen und erscheinen lassen. Das beginnt mit der Annahme der Vergebung von Jesus und ist ein Prozess, der dann eben das ganze Leben weitergeht. Wir sind nicht von heute auf morgen perfekt, leider. Aber wir müssen das nicht aus uns selber tun. Und Gott lässt uns dabei auch nicht allein. Wir dürfen nämlich drittens alles von ihm erwarten. Wir dürfen das Licht erwarten, so wie es in 2 Vers 8, 1. Johannes 2, Vers 8 auch geschrieben war, was wir vorhin gehört hatten. In 1. Johannes 3, Vers 1 heißt es: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es auch. Johannes spricht die Leser und Hörer der Briefe, der ganzen Brieflesungen hier immer wieder als Agapetos an, als Geliebte. Je nach Übersetzung steht das bei euch auch, liebe Freunde oder Geliebte sogar. Und das ist das Neue an diesem alten Gebot. Nämlich, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist. Er hat es vorgelebt und er hat es Realität werden lassen, dass dieser Weg zurück, der so lange angekündigt war, zurück zu Gott, dass der jetzt möglich ist und machbar ist und gangbar ist. In ihm und uns ist es wahr geworden. Und wenn wir dabei immer wieder stolpern und hinfallen, dann gilt 1. Johannes 2, Vers 1. Wenn jemand doch eine Sünde begeht, dann haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat. Also selbst dann und gerade dann, wenn wir ihn brauchen, am allermeisten, weil wir nämlich stolpern, fallen, hinfallen, Fehler gemacht haben, dann haben wir einen Helfer, der sofort zur Unterstützung herbeieilt, der alles stehen und liegen lässt und kommt und da ist, vor Gott, dem Vater, jederzeit für uns eintritt. Nachher, wenn du zu Hause bist und dieses lieblose Wort gesagt hast, das dir eigentlich gar nicht sagen wolltest. Morgen, wenn du doch gelogen hast, obwohl du es eigentlich nicht wolltest. Und auch danach noch, jedes Mal. Wir sündigen, wir fallen hin, wie nicht nur Johannes, sondern auch wir eben aus persönlicher Erfahrung immer wieder wissen. Aber wir brauchen dabei nicht stehen zu bleiben. Paulus schreibt uns in 2. Korinther 4, Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wenn du nicht mehr weißt, wo du hinschauen sollst, weil du nicht mehr weißt, was ist jetzt wirklich wahr? Was passiert hier eigentlich um mich herum? Kann ich mich auf irgendwas überhaupt noch irgendwie verlassen? Dann gibt es nur einen Ort, wo du hinschauen kannst und sollst. Das Angesicht von Jesus Christus. Schau auf zu ihm. Schau zu Jesus. Seine Liebe ist buchstäblich erschienen. In und mit Jesus kam das wahre Licht. Das Einzige, was fassbare Erleuchtung auf dieser Erde schenken kann. Egal, was uns in den Medien oder sonst wo vorgegaukelt wird, was jetzt wirklich als Nächstes kommt. Und wenn wir wahr und falsch gar nicht mehr richtig auseinanderhalten können vor lauter Erleuchtungen und wer jetzt alles tolle Erkenntnisse hat und wie gut man Bilder fälschen kann und Texte und Sonstiges. Er hat uns erleuchtet. Und zwar nicht nur so gut es geht, er erleuchtet unser Herz, damit er in uns strahlt und, wisst ihr was, damit es uns selbst besser geht. Nicht um uns zu zeigen, wo noch überall noch viel mehr Schmutz und Dreck und sonst was rumlungert und Dunkelheit ist, sondern damit es uns besser geht. Freude am Zusammensein nennt Johannes das. Und er sagt das gleich in seinem ersten Brief in 1, Vers 4. Wir schreiben euch von der Gemeinschaft mit Jesus, damit unsere Freude vollkommen ist. Unsere Freude. Und das schließt uns Gläubige heute genauso mit ein. Wir alle sind Teil davon. Wir alle gehören zur Familie. Nur wenn Jesus das sagt, dann ist das keine Drohung wie bei der Mafia. Ne? Der Pate, wir gehören dazu. Sondern dann ist es gut gemeint. Wir dürfen ein Teil der Familie Gottes sein. Wir sind längst noch nicht vollkommen, aber unsere Freude darüber, dazu zu gehören, in Christus, die darf es heute schon sein. Das Dunkel hatte keine Macht über ihn. Auch nicht heute. Auch nicht, wenn es täglich so tut, als ob. Lass dich von der Dunkelheit nicht verblenden. In Vers 11 klang das an. Der tappt im Dunkeln. Er hat sich den Blick vom Dunkeln verblenden lassen. Wenn Jesus in deinem Herzen Raum gewonnen hat und du einmal Ja zu ihm gesagt hast, lass dir nicht einreden, dass dich irgendwer wieder von ihm lösen kann. Nein, er hält dich fest. Du bist gehalten in ihm. Und das Schöne ist, du brauchst auch keine andere weitere Erleuchtung. Es reicht, wenn du alles daran setzt, seinem Licht so viel Raum wie möglich zu geben. Mehr will er gar nicht von dir. Sein Licht ist mehr und sein Licht kann mehr. Phos, dieses Wort, Licht, im Altgriechischen, das fasziniert mich, nicht, dass ich jetzt hier eine Koryphäe wäre, ich lese mir das auch nur an. Ich finde es aber ganz beeindruckend zu sehen, dass damals schon dieser Begriff in 1. Johannes 5, Vers 6, in unseren paar 5 bis 6, diesem Teil, der unseren zwei Kernversen vorausfolgt, da wird das gleich dreimal benutzt, immer dieses Licht, Licht, Licht. Und dieses Licht meint nicht nur den Lichtschein, das Strahlen, das Helle, das sehen wir ja gerne, die Sterne, wenn wir uns ausstrecken nach Licht, sondern es meint auch immer gleichzeitig die Lichtquelle und den Träger des Lichts selbst. Das heißt, Johannes beginnt sein Evangelium damit, wenn er sagt, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, und in ihm ist Jesus erschienen, Johannes 1, in seinem Evangelium, die ersten 5 Verse, 4 und 5, da seht ihr das drin. Da ist gemeint, dass Jesus das Licht gebracht hat und dass wir, wenn wir von ihm erleuchtet sind, bildlich gesprochen, auch ihn weitergeben und Mitträger werden von diesem Licht. Das heißt, wir dürfen es weitergeben. In 1. Johannes 2, 25 sagt er, und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Leben, das mehr ist als nur ein Vegetieren und Existieren. Ein echtes, tiefes, über die biologische Existenz hinausgehendes Leben. Zoe hat Jesus selbst, das heißt das alte Wort dafür, in Matthäus 25, Vers 46 genannt. Das heißt, wenn wir ihm Raum geben in unserem Herzen, dann macht er als die Lichtquelle uns zu Lichtträgern für dieses Leben, uns zu Appetithapfen, als zu Geschmacksverstärkern im positiven Sinne, ohne künstliche Aromastoffe, auf seine ewige Güte und Liebe. Lichtträger, damit andere in mir Jesus sehen, damit die nicht mehr im Dunkeln tappen müssen. Eigentlich ist das genial. Und das muss ich nicht selber machen, sondern er will es schenken. Jetzt muss ich mich persönlich fragen, wie durchlässig bin ich denn für dieses Licht von Jesus? Und habe ich den Mut, mich wie Johannes als Autor meines Lebens zurückzunehmen, damit der durchkommt, und zu Wort kommt und scheinen kann und strahlt, der mir das echte, wahre Leben gegeben hat. Das liebevolle Miteinander der Jünger, das soll ja laut Johannes in seinem Brief hier ein Erkennungsmerkmal der Nachfolger von Jesus sein. Und das ist das gleiche alte Gebot, das Gott dem Volk Israel schon am Sinai gegeben hat und das Jesus wiederholt, selber, persönlich in Markus' Evangelium. Und ich lese uns kurz aus Markus 12, ganz bekannte Verse. Wir sollen den Herrn, oder du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. So wie ich behandelt werden möchte, soll ich auch andere behandeln. Und zwar ganz besonders andere Christen. Andere, die Jesus genauso zu Gottes Kindern gemacht hat wie mich. Und das soll den Fake vom Echten unterscheiden. Fakt von Fälschung. Das zeigt mir persönlich ganz viele Baustellen. Ich ertappe mich nämlich selber dabei, dass ich ganz oft Recht haben muss und will. Aber muss ich das, wenn ich schon längst durch Jesus gerecht gesprochen wurde? Vielleicht kann uns Johannes helfen zu sehen, es geht nicht um den Autor, es geht nicht um den, der vorne redet und dass der alles ganz toll sagt und in tollem Licht steht, auch wenn er mich hier gut ausleuchtet. Es geht darum, dass das erkennbar wird, um was es wirklich geht. Einer unserer Prediger in Innsbruck hat das so richtig schön zusammengefasst. Er sagt, es geht nicht um das Gebäude, auch wenn es noch so toll ist und unser Herzblut darin hängt. Es geht nicht um die Art und Weise, wie wir unseren Gottesdienst feiern und wie die Liturgie abläuft und dass wir das immer so machen und nur so ist es richtig. Es geht noch nicht mal um unsere vermeintlichen theologischen Erkenntnisse. Es geht um die Basis und die Basis ist, durch Jesus Christus ist die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Und das ist erstmal das Wichtigste. Manchmal frage ich mich, wie kann das heutzutage sein, dass ein Christ den anderen vor Gericht zieht, eine Verleumdungsklage ans Bein bindet, weil er etwas behauptet, was ich nicht glaube. Ja, natürlich, wir können unterschiedlicher Meinung sein und es gibt viele Dinge, über die wir unterschiedlicher Meinung sein müssen, aber lasst uns doch nicht an diesen Nebensächlichkeiten festhalten. Es geht nicht um diese Nebensächlichkeiten, sie sind alles nur Hilfsmittel, damit was passiert. Damit wir Gemeinschaft mit Jesus Christus haben und zurück zu Gott kommen. Und darauf sollten wir uns konzentrieren, dass das wirklich sichtbar wird. Denn zur Gemeinde, da gehören ganz viele. Johannes hat davon gesprochen, erst von Kindern in Vers 12, damit sind jetzt erstmal alle gemeint, die durch Jesus gerechtfertigt sind und die Gott zu seinen Kindern dadurch gemacht hat, denen Vergebung in Christus geschenkt wurde und die das angenommen haben. Er spricht von Vätern in Vers 13, also entweder sind es ältere Gläubige, Glaubensvorbilder oder auch einfach Menschen, die schon länger Christen sind. Also Ältere, die jungen Männer sind angesprochen in Vers 14, jung, eventuell auch noch jung im Glauben. Aber das Alter ist hier gar nicht gemein, sondern die geistliche Familienzusammengehörigkeit steht im Vordergrund. Nicht meine persönliche Vorliebe, Präferenz oder sonst was. Jede Altersgruppe, jeder Charakter und jede Persönlichkeit hat Platz in der Gemeinde Gottes, in der Gemeindefamilie. Und nur so wird die Vielfalt des Schöpfers selbst in der Gemeinde besser und mehr sichtbar. Und wen das jetzt stört, dass in einigen Bibelübersetzungen von Vätern und jungen Männern gesprochen wird, dem möchte ich als Frau dazu sagen. Übrigens hat man damals das sogenannte generische Maskulinum benutzt, was man heute politisch korrekt ja eigentlich nicht mehr soll. Aber was immer noch genau das Gleiche bedeutet. Man nimmt die männliche Form und verwendet sie geschlechtsübergreifend. Das heißt, bei den jungen Männern sind die jungen Frauen genauso mit gemeint. Wenn da Brüder steht, dann sind wir Schwestern eingeschlossen. Und ich glaube, über solche Dinge müssen wir uns nicht streiten und aufregen, oder? Es geht darum, dass Jesus sichtbar wird. Und was hier gesagt wird, ist, dass alle zur Gemeinde dazugehören können, egal wie alt sie sind und egal ob Mann oder Frau. Und das ist das Schöne an der Gemeinde. Vor Gott gilt kein Ansehen der Person. Keiner ist besser oder schlechter, egal ob Arbeiter, Angestellter, Arzt oder Arbeitsloser. Das hat Jesus Johannes ganz persönlich gezeigt. Auch das ist ein Erfahrungswert von Johannes, den er weitergegeben hat, unter anderem im Evangelium. Da sagt Jesus am Kreuz zu seiner Mutter schauend, seiner leiblichen Mutter auf Erden, und sagt, siehe dein Sohn, und zeigt auf Johannes. Und Johannes, zu ihm sagt er, sieh deine Mutter. Er schafft Beziehung. Er stellt Verbindung wieder her. Er stellt in eine Familie. Und selbst Gottes liebevoll ausgestreckter Arm nach uns, im Dunkeln tappenden Menschen auf der Erde, ist Teamwork von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und so soll Gemeinde real und strahlend, einladend im Dunkel dieser Welt sein. Wir sind in der Beziehung zu ihm selbst Licht und Hoffnungsträger, von ihm erhellt und von ihm gehalten. Und gestern habe ich so gedacht, diese alten Glühbirnen, die brennen ja irgendwann durch, aber sie haben diese Fassung. Und ich finde das Bild eigentlich wirklich schön. Dieser Glühbirne, die in der Fassung zum Leuchten kommt, weil dann die Verbindung am besten ist. Warum bin ich als Christ oft so fassungslos? Wahrscheinlich, weil ich mich wegdrehe und meine, besser zu wissen, wo ich meinen Halt finde. Machen wir uns doch nicht fassungslos. Bleiben wir erhalten in der Fassung von Jesus. Das ist nichts Starres, das ist lebendig und das ist von Freiheit und von seinem Geist geprägt. Aber lasst uns in dieser Verbindung bleiben, denn da ist der einzige Zustand, in dem wir das Erhelltsein und das Licht wirklich fassen können und weitergeben können. Er arbeitet an dir und mir, damit wir Hoffnungsträger sind in dieser Welt. Daran dürfen wir uns erinnern und dazu dürfen wir uns gegenseitig ermutigen. Und ich wünsche mir das so sehr, dass ich euch ermutige, dass ihr mich ermutigt, dass wir uns gegenseitig ermutigen, an diesem Jesus festzuhalten, zu strahlen, zu leuchten, Flutstrahler zu sein für den Herrn und nicht nur Funzelchen und uns nicht gegenseitig fertig machen und niedermachen, sondern dazu bringen, dass wir gemeinsam einfach sein Licht heller leuchten lassen können. Brüder, Schwestern, Geliebte, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Das alte Gebot reicht. Wenn wir das umsetzen, dann haben wir Hausaufgaben genug. Dann können und sollen wir uns gerne nach mehr Erkenntnis ausstrecken. Aber erstmal lasst uns unsere Hausaufgaben machen und die einfachen Dinge, die uns so schwer fallen, umsetzen. Ja, es herrscht Finsternis in dieser Welt, aber das wahre Licht scheint schon. Was prophetisch von Jesus gesagt wurde, gilt auch für uns. Jesaja 60, Vers 1. Steh auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir.